Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 28. April 2025. Wenn man die Gegenwart zu verstehen und zu interpretieren versucht, dann kommt man nicht darum herum, sich auch mit der Geschichte, mit der Vergangenheit zu befassen. Und mich fasziniert ja die Geschichte der Bundesrepublik unter anderem. Es gibt ja noch andere faszinierende Kapitel der Geschichte, aber das ist eines, wie es gelungen ist, den damaligen Politikern auf den Trümmern des Zweiten Weltkriegs eine unglaublich leistungsfähige Demokratie aufzubauen. Und diese Bundesrepublik, die beschäftigt mich auch insofern, als ich mich dabei ertappe, wie ich abends die alte, frühere Krimisendung Derrick mir jetzt plötzlich wieder anschaue. Das sind natürlich auch Expeditionsreisen in die eigene Kindheit zurück. Aber eben auch die alte Bundesrepublik kommt da in dieser ja fiktionalen Gestaltung noch einmal auf dem Bildschirm, wird noch einmal greifbar. Und das weckt nicht nur nostalgische Gefühle, sondern das weckt eben auch das Interesse des Historikers an dieser Zeit. Und vor diesem Hintergrund habe ich mir am Wochenende dieses schmale Büchlein vorgenommen und dann auch gelesen. Hans-Peter Schwarz, der bekannte deutsche Historiker, Anmerkungen zu Adenauer, 220 Seiten über diesen, ich glaube, man kann das sagen, genialen Gründungskanzler der Bundesrepublik, der seinen Interpreten so viel Rätsel aufgegeben hat, der auch umstritten war zu seiner Zeit. Sein größter Gegenspieler publizistisch war Rudolf Augstein. Doch ich glaube, man kann rückwirkend sagen, dass Rudolf Augstein, der Spiegelgründer, mit seinem eigenen Leistungsausweis hier diagnostisch geirrt hat. Augstein lag falsch in der Einschätzung von Adenauer, hat sich dann am Schluss allerdings auch mit diesem ganz großen Häuptling, wie er schrieb, versöhnt. Und diese Heldenzeit, ich weiß, das hören die Deutschen nicht so gern, auch wir Schweizer sind da viel zu selbstkritisch veranlagt, um von Heroenzeitaltern der eigenen Geschichte zu sprechen, aber hier für unsere Zwecke muss das erlaubt sein. Nein, diese Heldenzeit der Bundesrepublik-Gründung, die ist wirklich faszinierend. Und der Konrad Adenauer, ein erst mit 74 Jahren Kanzler gewordener Politiker, der hat so viele interessante und auch wirklich faszinierende Facetten. Das würde zu weit führen, hier die alle anzutippen oder ausführen zu wollen. Aber für mich vielleicht das Entscheidende, jetzt auch mit Blick auf die heutige Situation der Bundesrepublik und auch einer CDU-CSU-geführten Regierung, das war ja auch schon damals der Fall, vielleicht das Wesentliche, dass Konrad Adenauer entgegen dem Image, dass man ihm immer auch etwas angeheftet hat, der sei ein absoluter Machtopportunist gewesen, das war er nicht. Er hatte schon klare Ausrichtungen, klare Kalibrierungen. Er war ein Verfechter der Marktwirtschaft. Das ist ganz interessant. Er hat das also nicht nur dem Ludwig Erhard überlassen, seinem berühmten Wirtschaftsminister, sondern diese Justierungen, vor allem auch gegen den eigenen linken Parteiflügel, die sind auch sehr stark von Adenauer getragen worden. Sein Antikommunismus, also der Feind sitzt links, hätte sich da nie zu einer großen Koalition hinreißen lassen nach dem Zweiten Weltkrieg, hat sich ganz bewusst für die FDP entschieden, das war damals noch möglich. Und auch interessant, Adenauer war kein Brandmauer-Politiker, obwohl er ja allen Grund dazu gehabt hätte, denn 1949, als er Kanzler wurde, gab es in Deutschland zwangsläufig noch sehr viele Nazis, solche, die natürlich zwangsläufig, freiwillig, zum Teil begeistert in diesem Staat Karriere gemacht haben. Einige davon haben ja dann auch in der Mannschaft von Adenauer Unterschlupf gefunden, allem voran Hans Globke, der Mitautor der Nürnberger Gesetze war, dann allerdings als wichtiger Stratege und Generalsekretär, jetzt nicht von seiner Funktionszuschreibung her, aber von seinem Auftrag her, ganz wichtige auch Parteiämter, Staatsämter da versehen hat. Also der Konrad Adenauer hat das fertiggebracht in dieser sehr, sehr schwierigen Zeit, eine bürgerliche, man kann sagen, eine rechte Orientierung der Bundesrepublik zu verbürgen. Und ohne Brandmauer eben hier die Interessen, wie er sie beurteilt hat, des Landes in den Vordergrund zu stellen. Und vielleicht wäre das eine empfehlenswerte Lektüre jetzt auch für viele Bürgerliche in Deutschland, sich etwas wieder zu vertiefen in die Geschichte der Bundesrepublik. Natürlich ist das eine ganz andere Situation gewesen damals, auch außenpolitisch. Aber es ist hochinteressant, wie auch Hans-Peter Schwarz, ein bürgerlicher, ein konservativer Historiker, wie er auch Parallelen zieht zu späteren Jahren. Das Buch ist 2007 geschrieben worden, also auch nicht ganz aktuell, aber eine wirklich sehr erhellende Lektüre und auch weiterführend für das Verständnis der heutigen Situation. Und ich habe gestern Abend noch einige Mails und Zuschriften bekommen von deutschen Freunden, die entsetzt sind jetzt über die jüngsten Entwicklungen in Berlin, vor allem über die ersten Personalien, die da durchsickern bei der mutmaßlichen Regierungsmannschaft von Friedrich Merz. Da sind schon drastische Einschätzungen negativer Art zu hören. Das ist auch heute in den Medien das Thema, allerdings noch nicht in dieser klaren Bewertung. Wenn man absieht, vielleicht von einer Personalie, Wolfram Weimer, der Publizist und frühere FAZ und Weltmann, er war auch einmal Weltchefredaktor, gewissermaßen mein Vorgänger, mein indirekter Vorgänger damals bei der Welt, der Wolfram Weimer, der wird also heftig kritisiert da in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der ist jetzt offensichtlich ausersehen da als Kulturstaatsminister, auch so ein sehr imposanter, fast pompöser Titel, da in die Regierung einzutreten. Ein Kulturstaatsminister, das ist heute die Personalie Claudia Roth. Die sind zuständig für Kultur, für Medien und so weiter. Also alles für Dinge, von denen man ja aus liberal-konservativer Sicht eigentlich davon ausgehen müsste, dass der Staat dort eigentlich nichts zu suchen hat. Wir wollen da noch nichts vorwegnehmen. Ich nehme das einfach mal zur Kenntnis. Also hier werden jetzt Diskussionen stattfinden. Und wie ich so etwas die Stimmung in Berlin wahrnehme, auch ziemlich kritisch jetzt da von Seiten einiger prominenter Journalisten. Friedrich Merz verspricht natürlich eine sehr, sehr gute Regierungsmannschaft. Wir sind gespannt. Dann lesen wir, dass Markus Söder gegen den Ausschussvorsitz für AfD-Politiker ist. Also er möchte da der AfD-Fraktion ihr zustehenden demokratischen Rechte verweigern. Das ist nach den Reglementen so vorgesehen, wie auch in der Schweiz. Wenn Sie einen bestimmten Anteil haben in einem Parlament, dann haben Sie Anspruch auf bestimmte Posten. Darüber will man sich hinwegsetzen. Man staunt da einfach über die unglaubliche Kleinkariertheit und wie sich eben diese machtgewohnten Politiker da über demokratische Gepflogenheiten hinwegsetzen. Das ist natürlich auch letztlich ein Alarmzeichen, was die Verfasstheit, auch das demokratische Bewusstsein da dieser Demokraten oder Superdemokraten, wie sie sich sehen, angeht. Bodo Ramelow, der Linkspolitiker, kritisiert die Vernachlässigung ostdeutscher Interessen. Und CDU, CSU wollen ihre Minister am Montag vorstellen. Man wird sehen, was da herauskommt. Dann finde ich bemerkenswert, dass in den deutschen Zeitungen jetzt immer mehr endlich Industrie- und Wirtschaftsstimmen zu Wort kommen. Also nicht einfach nur diese der politideologisch-mediale Komplex dröhnt da schlagzeilenträchtig, sondern man befragt immer mehr Leute aus der Wirtschaft, aus der Praxis, aus der Lebenswirklichkeit jener, die noch Geld verdienen müssen, die es nicht einfach nur ausgeben können. Sehen wir das Problem in Staaten, wenn sie am Schluss nur noch Leute haben, die wissen, wie man Geld ausgibt, aber keiner hat mehr eine Ahnung, wie man es eigentlich verdient. Und da sagt der Chef des Autozulieferers ZF Friedrichshafen, ohne China wird es sehr, sehr schwer. Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen, so meldet die FAZ, ist mittendrin im Zollsturm. Vorstandschef Holger Klein sagt, warum seine größte Sorge eine Wirtschaftskrise in den USA ist und warum er abhängiger von China werden will. Also hier kann man nur hoffen, dass die Interessen Deutschlands wieder in den Vordergrund rücken und nicht diese interessenfeindliche Moralismuspolitik. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiges Thema hier in diesem Buch über Adenauer, dass Konrad Adenauer vor allem die Außenpolitik zu einer Domäne des Kanzleramts, er hat ja im Grunde diesen Staat konstruiert, aufgebaut, auch das Verständnis als Kanzler und Parteiführer hat das, wie man hier lesen kann, über lange Jahre mustergültig vorgeführt. Vermutlich auch etwas über sein eigenes Verfalldatum hinaus wollte er an der Macht bleiben, siehe Sepp Blatter bei der FIFA, siehe jetzt vielleicht auch Klaus Schwab beim World Economic Forum, wobei im Alter von 88 Jahren, nein, da war der Konrad Adenauer nicht mehr Kanzler, aber er war noch Parteichef und hat noch bis ins Hundertste, also ins zehnte Lebensjahrzehnt, bis ins Hundertste gewissermaßen Lebens, ja, Jahr 91 war er da schon, hat er noch Reden gehalten über die Zukunft der Europäischen Union, die damals noch nicht EU hieß, und auch über die deutsche Politik. Also ein Mann, der bis zum Schluss auch im Vollbesitz seiner kognitiven Kräfte war, aber eben auch dann 1963 allmählich von anderen weggedrängt, etwas in den Hintergrund gerückt wurde. Aber eben, wir waren bei der Außenpolitik und das Interesse Deutschland, so hat das Adenauer damals definiert, war eben eine Außenpolitik, damals sehr stark nach Westen ausgerichtet. Allerdings hat auch er schon etwas vorgespurt, Kontakte nach Osten. Und heute ist klar, die Bundesrepublik Deutschland kann sich auf Dauer keinen Krieg mit Russland leisten und schon gar nicht mit China. Und Russland ist im Moment noch das große außenpolitische Tabu. Das sagt niemand oder das wagen nur wenige auszusprechen. Aber es ist ganz klar, dass die Bundesrepublik Deutschland ein nationales Interesse hat an Frieden mit Russland. Und Deutschland hat auch ein nationales Interesse an einem Rohstoff, Kontakt an Wirtschaftsbeziehungen zu Russland, nicht zuletzt aufgrund der Energie. Und man wird früher oder später zu dieser Einsicht kommen müssen und die entsprechenden Stimmen werden auch da aus der Wirtschaft kommen müssen, weil in der Politik ist man viel zu sehr ausgeliefert diesen ideologischen Aufgeregtheiten des Tages. Trump und Zelensky haben sich getroffen am Rande der Abdankungsfeierlichkeiten des Papstes in Rom. Ich habe in der Schweizer Ausgabe etwas darüber gesprochen. Nicht viel Neues. Die Amerikaner wollen raus. Trump merkt jetzt, dass es einfacher ist, einen Krieg rhetorisch zu beenden, als ihn dann tatsächlich zu beenden. Es ist eben einfacher, in einen Krieg einzusteigen, als wieder auszusteigen. Und die Russen gewinnen diesen Krieg. Das ist den Amerikanern klar. Sie sprechen das nicht in dieser Drastik aus. Und wenn einer einen Krieg gewinnt, ist es nicht so einfach, ihn zu stoppen. Denn warum soll er aufhören? Vor allem dann, wenn er sich von der anderen Seite wiederholt über den Tisch gezogen fühlt und nicht ernst genommen und geradezu hinters Licht geführt. Ich habe darüber etwas länger in der Schweizer Ausgabe gesprochen. Mir scheint, dass das russische Interesse letztlich auch auf einen Kompromiss hinausläuft, denn mit dem Westen, mit den Amerikanern will sich's Putin, wollen sich die Russen auch nicht verderben. Man muss etwas sich lösen von den einzelnen Personalien da, der Präsidenten und Staatsoberhäupter. Es geht am Schluss um nationale Interessen. Das nationale Interesse Russlands ist es nicht, nur noch China als ganz starken Partner zu haben. Selbstverständlich wollen eben auch die Russen sich alle Möglichkeiten und Alternativen offen halten. Zum einen Beziehungen mit Amerika, Beziehungen mit Europa, selbstverständlich, aber auch mit China. Und deshalb ist Putin meines Erachtens, wenn er das russische Interesse im Auge behalten will, gut beraten, hier jetzt es sich nicht endgültig mit den Amerikanern zu verderben. Und wir sehen ja auch, dass von Seiten des Kreml doch immer wieder Verständigungsangebote, Gesprächsofferten und so weiter gemacht werden. Also ich glaube, es wird da zu einem Kompromiss kommen können. Allerdings, der Krieg ist noch nicht vorbei und wir haben sehr kriegerische Stimmen nach wie vor. Die jetzige ukrainische Regierung, die natürlich alles daran setzen muss, auch an der Macht zu bleiben, weil es stellt sich die Frage, wenn Selenskyj einmal gehen muss, wie wird er dann auch allenfalls gerichtlich belangt werden? Da gibt es ja starke, auch innenpolitische Gegenkräfte, die jetzt zum Teil unterdrückt werden oder relativ stark unterdrückt werden, die gar nicht zugelassen werden. Also hier ist auch ein Eigeninteresse im Spiel. Dann die baltischen Staaten sind sehr, sehr aggressiv gegen Russland. Da muss man aufpassen. Verständlich vielleicht aus der Sicht der Balten, aber das ist nicht das Interesse, dass sich die Deutschen zu eigen machen sollten. Natürlich, da gibt es auch wieder die historischen Lasten. Man muss das subtil aufnehmen können als Kanzler. Aber eben Friedrich Merz hat sich so stark exponiert, der redet selber schon fast wie ein Balte gegenüber Russland. Und das wären gefährliche Tendenzen, wenn er das dann auch durchziehen sollte als Regierungschef. Ich glaube ja immer noch, dass dieser so wendige und auch wendehälsige Politiker Friedrich Merz am Schluss dann früher oder später auf jenen Kurs einschwenken wird, den Washington vorgibt, denn gegen Washington wird Berlin kaum handeln. Wir regieren oder wir werden nach einer Neuwahl von der AfD regiert. Die SPD mit einer Aussprache vor Mitgliedern. Ja, die SPD hat dank dem Verhandlungsungeschick, dem Brandmauerungeschick, dieser Fehler von Friedrich Merz sehr stark profitieren können. Aber interessant eben auch hier, wenn man die Meldungen heute Morgen liest, der eigentliche Programmersatz im Moment ist die AfD. Es geht einfach gegen die AfD. Wir sind die letzte Verteidigungslinie der Zivilisation. Dann, das ist mir auch aufgefallen, geht etwas ins Kapitel mit dem ZF, mit dem Autozulieferer, Bürokratie aus Brüssel. Die Hütte brennt. Die EU ist wieder völlig am Kurswechsel. Bis vor kurzem stand ja die Klimapolitik im Vordergrund, jetzt ist sie Wettbewerbspolitik und es mehren sich jetzt in brüsselnahen Kreisen die ziemlich Alarmstufe rotartigen Signale, dass eben die EU sich da auf einem schrecklichen Irrweg bewege und dass diese Bürokratisierung tatsächlich die europäische Wirtschaft sogar zerstören könnte. Das sagen wir hier ja auch schon länger. Da sind Sie in der EU, brauchten Sie etwas länger, um diese Erkenntnis dann noch sich zu eigen zu machen. Interessant ist, dass eine Sensationsmeldung oder eine sehr interessante Meldung aus Österreich in den deutschen Medien heute Morgen kaum vorkommt, nämlich der massive Sieg bzw. die Verdreifachung des Resultats der FPÖ in Wien. Die SPÖ hat zwar gewonnen, knapp 40%, aber etwas verloren. Die FPÖ ganz stark, das heißt also die Kickl-Partei ist da keineswegs am Schwächeln, wie man da nach den entgleisten Koalitionsverhandlungen Glauben machen wollte. Die Grünen auf Platz 3 und Neos überholen ÖVP. Also dieser ÖVP-Kurs da, und das muss sich eben auch die CDU, CSU in Deutschland überlegen, das funktioniert gar nicht. Und Friedrich Merz, ich erinnere daran, hat gesagt, ja, die ÖVP zeige ja, wie man erfolgreich mit der FPÖ umgehen könne in Österreich. Da muss ich Ihnen sagen, das ist nicht das nicht das Beispiel, das man da bringen sollte. Ich glaube, gerade diese Abgrenzung, die auch die ÖVP versucht hat gegenüber der FPÖ, hat überhaupt nicht funktioniert. Und man wird sich auf Seiten der CDU, CSU die Frage stellen müssen, ob man nicht Gefahr läuft, wie eine FDP dann irgendwann zerrieben zu werden zwischen links und rechts, weil eben die AfD legt zu und im Gegenzug legt eben auch die SPÖ, die SPD zu als Gegengewicht gegen diese AfD. Und was passiert dann mit der CDU, CSU, die irgendwie kein richtiges Profil, keinen Boden findet? Wir werden sehen, aber interessant auf jeden Fall, dass diese Erfolgsmeldung zumindest heute Morgen in den deutschen Medien noch sehr verschämt, wenn überhaupt, ich habe es gar nicht gesehen, gemeldet wird. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche und erinnere noch einmal daran, spannende Lektüre, sehr sehr erhellend, auch als Kontrastprogramm zur Gegenwart, aber eben auch zum besseren Verständnis dessen, was wir heute erleben. Ein sehr gutes Buch, Hans-Peter Schwarz, Anmerkungen zu Adenauer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, bis gleich, ich melde mich zurück.